Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ein russisch-orthodoxer Geistlicher sagte gestern hier bei Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk sinngemäß, wir sollten beim Blick auf seine Kirche uns nicht ausschließlich auf die Männerfreundschaft des russischen Präsidenten Putin und des Moskauer Patriarchen Kyrill fixieren. Die russisch-orthodoxe Kirche bestehe auch aus jenen mehr als 500 Geistlichen, die einen Appell unterschrieben haben, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Differenzierung. Dafür steht auch Gerhard Feige. Er ist römisch-katholischer Bischof von Magdeburg, ein Mann der klaren Worte, aber auch ein Mann, der sich Sorgen macht über all die Spaltungen in Gesellschaft, Politik, Kirchen. Gerhard Feige ist 1951 geboren in Halle an der Saale. Er war Professor für Ostkirchenkunde an der Uni Erfurt. Besonders die Beziehungen zur Orthodoxie und zu den unierten Ostkirchen faszinieren ihn. Ein Mann, dessen Herz blutet, wenn er über diesen Konflikt nachdenkt. Live am Telefon begrüße ich den Bischof von Magdeburg. Guten Morgen, Herr Feige.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Feige, lassen Sie uns mal den Versuch starten, uns in die russisch-orthodoxe Seite hineinzuversetzen. Kann Kyrill nicht anders oder will er nicht anders?
Da würde ich sagen, beides. Er kann nicht anders und er will nicht anders, jedenfalls bis jetzt. Das kann nicht anders erklärt sich darin, dass die Kirche, das Moskauer Patriarchat, vom Staat abhängig ist. Ganz schlimm war das zu Sowjetzeiten. Stalin hatte ja diese Kirche fast ausgerottet. Danach war sie unterdrückt und sie wurde instrumentalisiert. Also ich habe das ja noch erlebt, dass russische Metropoliten dann ins Ausland durften, aber eben die sogenannte Friedenspolitik der Sowjetunion dort vertreten mussten. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ist die Kirche sehr stark gefördert worden, gewissermaßen als nationales Bindemittel oder Rückgrat. Beziehungsweise wurde dann so der Hoffnungsträger einer gedemütigten Nation. Und Putin inszeniert sich seitdem eben auch als treuer orthodoxer Christ, zeigt sich mit dem Patriarchen. Das hat eine hohe symbolische Kraft. Religiosität und Nationalstolz kommen da zusammen. Jemand hat mal gesagt, das ist die Kirche des Moskauer Patriarchats, befindet sich wie in einem goldenen Käfig. Dahinter steht eben auch so die byzantinische Auffassung von der Symphonie von Kirche und Staat. Das alles steht im Hintergrund. Und er will nicht anders. Da würde ich sagen, es gibt für diese kriegerischen Auseinandersetzungen einen weltanschaulichen Hintergrund auch. Man muss das mit Vorsicht betrachten. Sie haben ja auch von Differenzierung gesprochen. Aber er steht im Hintergrund. Und ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Das eine ist so die Vorstellung vom dritten Rom, die so im Mittelalter vertreten ist. Das erste Rom ist vom Glauben abgefallen. Das zweite Rom, Konstantinopel, ist zerstört worden durch feindliche Mächte. Und nun gibt es noch das dritte Rom, das ist Moskau. Und es gibt kein weiteres Rom. Das heißt, da sind messianische Züge mit im Hintergrund.
Also er kann und will nicht anders. Wir können uns ja auch mal einzelne Äußerungen von Kyrill genauer anschauen. Er redet von Werten, er redet von Verstößen gegen die Gesetze Gottes, von Kräften des Bösen, die nach der Weltherrschaft streben. All dies nach dem Beginn des Krieges. Und also der Westen wolle Russland Gay-Paraden aufzwingen. Er redet von einem mythischen Kampf gegen das Böse. Also dieser Mann ist ja nun mal wie Sie, Theologe und in Amt und Würden. Sie müssten also besser verstehen, was Kyrill meint, als wir Durchschnittsmenschen. Wie deuten Sie Ihren Kollegen an diesen Punkten?
Ja, Theologen leben auch in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext und in einer bestimmten Geschichte. Und der ist eher auch gewissermaßen verhaftet. Ich will nicht sagen, dass das Moskauer Patriarchat insgesamt sich noch in einer Vormoderne befindet, das nicht. Aber die Aufklärung hat also noch nicht in der Radikalität gegriffen, wie das jetzt also in unseren Bereichen da ist. Und so gibt es so die Vorstellung vom heiligen Russland, dass die Hüterin der wahren traditionellen Werte ist gegen einen dekadenten Westen Und da sind es eben die liberalen Demokratien, da sind es die pluralen Lebensformen, in denen man eigentlich einen Niedergang sieht. Und man versteht sich so im Kampf der Guten gegen die bösen Mächte. Ich habe da so ein markantes Beispiel. Es gibt ja den Spruch Ex Oriente Lux, also aus dem Osten kommt das Licht. Spötter haben dann noch hinzugefügt Et Ex Occidente Luxus, aus dem Westen kommt der Luxus. Also das sind so Klischees natürlich, aber untergründig wirken die irgendwie mit. Und die Ukraine steht eben von ihrer Geschichte her, von ihrer Kultur her, gewissermaßen zwischen Ost und West. Sie schaut also sehr stark nach Europa und auf der anderen Seite ist sie aber eben auch durch das orthodoxe Christentum, also das östliche Christentum, mitgeprägt.
Es gibt ja durchaus auch radikale US-Evangelikale, die sich mit radikalen Russisch-Orthodoxen in einem Netzwerk mit viel Geld für traditionelle Familienwerte einsetzen. Nicht nur im Christentum, auch im Islam und Judentum gibt es Strömungen, die solche Gesellschaftsbilder vertreten, die sie dann selbst als konservativ bezeichnen würden. Das gibt es auch in der katholischen Kirche. Wo positionieren Sie sich?
Also für mich bedeutet Christentum Glaube und Vernunft. Und wichtig ist eben auch, dass das Christentum ist eine geschichtliche Religion, ereignet sich auch in Geschichte. Und das heißt, von Anfang an inkulturisiert sich das Evangelium in die verschiedenen Kulturkreise und es beeinflusst die Kulturkreise. Und so gibt es auch im Christentum eine Entwicklung, eine Auseinandersetzung mit der jeweiligen Zeit. Und wir haben das Zweite Vatikanische Konzil hinter uns, Anfang der 60er Jahre, das also die Tür weit zur Welt auch aufgestoßen hat und das Evangelium im Lichte der neueren Entwicklungen sieht. Und da gibt es immer wieder Kräfte, die zurückfallen. Ich meine nicht konservative Leute. Das muss in der Kirche alles möglich sein. Katholizität ist weit. Aber es gibt reaktionäre und traditionalistische Kräfte, die eben bestimmte Entwicklungen ganz einfach leugnen. Und ich würde mal sagen, es gibt in der Geschichtswissenschaft den Begriff inzwischen der erfundenen Tradition, die sich da vergnügen und meinen, es sei immer alles so schon gewesen, wie sie es sich vorstellen. Und mich verwundert dann sehr oder befremdet sehr stark, wenn das auch noch mit einer gewissen Aggressivität vorgetragen wird, mit Hetze und Hass. Und ich kann ein Lied davon singen, dass ich solche Mails also auch bekomme.
Kommen wir nochmal zurück auf die Äußerungen von Kyrill seit dem Beginn dieses Angriffskrieges. Sie haben jüngst wörtlich gesagt, Zitat, es darf keine offene oder indirekte Unterstützung oder Legitimierung des russischen Krieges durch religiöse Akteure geben. Zitat Ende. Was Kyrill in den vergangenen Tagen tut, ist aber genau das, oder?
Ja, und das befremdet mich eben. Dass er also noch nicht mal in den Mund nimmt, dass es ein Krieg ist, sondern darum herumredet, natürlich auch für den Frieden eintritt. Aber ich weiß eben nicht, was für einen Frieden er meint. Es hat ja gestern, so habe ich gehört und gelesen, ein Telefonat zwischen Papst Franziskus und ihm gegeben.
Eine Videoschalte.
Oder eine Videoschaltung. Und da haben natürlich beide beteuert, dass sie für den Frieden sind. Aber das erinnert mich eben auch an frühere Zeiten vor 1989, wo das so ein Zauberwort war, was alle in den Mund nehmen mussten, für den Frieden zu sein. Und es wurde sehr Unterschiedliches darunter verstanden.
Aber man hat sich wohl auch darauf verständigen können, dass es jetzt darum gehe, nicht die Sprache der Politik zu sprechen, sondern die Sprache Jesu. Nicht die Sprache der Politik sprechen, das dürfte man im Kreml dann auch wiederum nicht so gerne hören. Vielleicht ist das ein erster Ansatz.
Ich hoffe, dass es ein erster Ansatz ist und dass es auf diesem Weg weitergehen kann. Manchmal heißt es ja, dass Religionen eher den Frieden stören und zu Gewalt aufrufen und Intoleranz. Auf der anderen Seite sind aber auch Religionen Möglichkeiten, auf anderem Weg den Frieden zu schaffen. Und darauf setze ich eben auch sehr stark, dass es gelingen möge, dass also Religion nicht vom Eigeninteresse heraus, sondern eben um des Wohls und Heils der Menschen willen sich dafür einsetzen können und eben ihre Vertreter auch dafür kämpfen.
Aber ich gieße da jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein. Also ich nenne ein Beispiel für die Störung des Friedens durch einen Kirchenvertreter. Also am Sonntag noch hat der Moskauer Patriarch Kyrill einem hochrangigen Militär eine Ikone überreicht. Dann hat der sich bedankt und gesagt, diese Ikone werde den Soldaten in der Ukraine zum Sieg helfen. Also auch wenn ich hier gerne neutral bleibe, aber als jemand, der Ikonen liebt, wird mir da übel.
Ja, ich habe das auch mitbekommen und das löst natürlich Assoziationen aus an Vorwürfe, die wir uns heute immer noch anhören können, dass im Zweiten Weltkrieg eben Waffen gesegnet wurden. Das darf und kann nicht sein. Also dafür habe ich auch keinerlei Verständnis, wenn Religion oder religiöse Gegenstände in dieser Weise instrumentalisiert werden.
Könnte es sein, dass alle Kirchen in eine Art Mithaftung geraten für das, was dieser Patriarch da gerade zu verantworten hat?
Da würde ich eben doch wieder stärker differenzieren. Es scheint also eine sehr singuläre Rolle zu sein, die er hier spielt. Und ich meine jedenfalls, dass andere Kirchenvertreter da sich anders positionieren und mit einer anderen Haltung daran gehen. Und Sie hatten es ja erwähnt, es gibt also in der russischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats selber also einen enormen Widerstand gegen diese Haltung und vor allem in der Ukraine selbst, denn da ist es ja die ukrainische orthodoxe Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört, neben der anderen orthodoxen Kirche der Ukraine, die 2018/19 durch das ökumenische Patriarchat anerkannt worden ist. Und selbst in der zu Moskau gehörenden Kirche wächst der Widerstand gegen den Patriarchen. Der dortige Metropolit Onufri hat sich also klar für die Ukraine bekannt und für die Sicherheit und gegen den Frieden und gegen solche Töne, die aus Moskau kommen.
Nun sind Sie Bischof von Magdeburg und kein Kurienkardinal, Herr Feige. Aber lassen Sie uns auf das eingehen, was der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, vorgeschlagen hat. Dalai Lama und Papst und Oberrabbiner und hochrangige Imame sollten nach Kiew kommen. Am Dienstag dann ist ein Brief bekannt geworden, in dem Klitschko den Papst nochmals eingeladen hat. Der Vatikan hat den Eingang dieses Briefes bestätigt, was wohl bedeutet, wie Vatikan-Insider sagen, dass das Staatssekretariat, also quasi das Außenministerium des Heiligen Stuhls, das bearbeitet. Also jetzt reisen oder nicht reisen? Beschreiben Sie doch mal aus Ihrer Sicht diese Gratwanderung.
Ja, der Papst liebt eigentlich symbolhafte Handlungen und er hat keine Angst, auch in Krisengebiete zu reisen. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt. Und er bewegt durch solche Zeichen auch etwas. Aber auf der anderen Seite hält er sich auch manchmal zurück, um diplomatische Möglichkeiten, die vielleicht mehr Erfolg versprechen, nicht zu gefährden. Also das ist tatsächlich eine Gratwanderung und in der Vergangenheit war auch das kirchliche Verhältnis Moskau-Rom nicht unbedingt leicht, anders als zwischen Rom und Konstantinopel. Und von daher, ich kann mich jetzt nicht in ihn und die Kurie hineinversetzen, was da zurzeit also gedacht wird.
Aber zu den Fakten zurück. Also mir scheint, dass Papst Franziskus in seiner Wortwahl schärfer geworden ist. Welche Entwicklung beobachten Sie?
Ja, er hat sich erst deutlicher zurückgehalten, aber eben auch den Krieg beim Namen genannt. Also das ja. Und das Leid der Menschen, das geht ihm zu Herzen, das kann er nicht verschweigen, auch nicht zugunsten anderer Interessen. Da tritt er immer für ein. Aber in der Politik hat er sich auch schon deutlich geäußert. Also ich weiß tatsächlich nicht, was ihn momentan also bewegt. nicht noch schärfer zu sein.
Sie würden noch schärfer sein.
Ja.
Aber Sie sind ja kein Papst.
Nein, aber ich habe mich, glaube ich, deutlich genug schon geäußert.
Gerhard Feige, Bischof von Magdeburg und Vorsitzender der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag. Herr Feige, was weitgehend übersehen wird, es gibt ja in der Ukraine neben der Orthodoxie auch eine Kirche, die Ihnen deutlich näher steht, die griechisch-katholische Kirche der Ukraine. Die ist mit Rom uniert, ist also mit dem römisch-katholischen Papst verbunden, feiert aber den ostkirchlichen byzantinischen Ritus. Also diese Kirche, die wäre ja eigentlich die perfekte Mittlerin zwischen Ost und West.
Das kann ich nicht so sehen. Also sie liegt mir sehr am Herzen. Ich habe 1996 mal mit Studierenden aus Erfurt ein Blog-Seminar über ihre Geschichte vor Ort veranstaltet, also in Lüff, Lemberg. Das war damals anlässlich 400 Jahre Union und 40 Jahre Auflösung dieser Kirche. Und da sind wir schon bei dem Problem. Diese Kirche hat eine leidvolle Geschichte. Sie ist also einerseits nach ihrer Gründung in der katholischen Kirche nie so richtig voll anerkannt gewesen, nur eben in zweiter Linie. Und sie ist dann, wenn also das Russische Reich sich wieder ausdehnte, immer wieder zurückgeführt worden, zwangsweise in die Orthodoxie. Zuletzt also ganz massiv 1946 in der Westukraine durch eine inszenierte Scheinsynode unter Stalin. Danach hat sie Jahrzehnte im Untergrund überlebt, beziehungsweise im Ausland. Und das ist immer noch traumatisch. Also vorhanden, dieses Trauma der Liquidierung und jetzt auch der Befürchtung, wenn Russland seine Macht auf die Ukraine weiter ausdehnt, dass es vielleicht wieder dazu kommen könnte, dass sie also aufgelöst würde. Der Großerzbischof Schewtschuk hat Ähnliches neulich schon einmal gesagt. Und zum anderen ist sie ein Dorn im Auge des Moskauer Patriarchats. Das heißt, Moskau hat immer auf diese griechisch-katholischen oder auf diese unierten, böse gewissermaßen herabgeschaut. Sie sind gewissermaßen für sie Abtrünnige. Und darum waren sie also auch immer so der Zankapfel im Hinblick auf die Ökumene zwischen Moskau und Rom.
Dann vermute ich mal, dass diese griechisch-katholische ukrainische Kirche sehr stark mit dem Widerstand verbunden ist.
Ja, sie ist sehr stark, sie identifiziert sich sehr stark mit der Ukraine. Aber da ist sie eben nicht die einzige, sondern das sind auch die beiden anderen gegenwärtigen orthodoxen Kirchen selbst, die zum Moskauer Patriarchat gehört. Die Ukraine ist ihre Heimat und die lieben sie und verteidigen sie auch.
Wenn wir unser Gespräch jetzt mal Revue passieren lassen, von dem Versuch, Patriarch Kyrill zu verstehen, über die Reaktionen in Rom bis hin zu den ukrainischen Kirchen, was können wir mal als Zwischenstand lernen aus diesem Blutvergießen?
Dass Religion eben in solchen Konflikten durchaus eine Rolle spielt, dass man auch gut selbstkritisch unterscheiden müsste zwischen Mythos und einer historisch-kritischen Wahrheit und dass die Botschaft des Evangeliums eigentlich stärker uns ergreifen müsste als alle nationalen Interessen.
Es kann ja im Moment vor allem nur darum gehen, dieses Blutvergießen zu beenden. Die russische Armee bombardiert Wohnhäuser, Kliniken und Rettungskonvois. US-Präsident Biden bezeichnet Putin als Kriegsverbrecher. Nun sind Sie kein Völkerrechtler, aber als Theologe, wie würden Sie die russische Vorgehensweise aus ethischer Perspektive bezeichnen?
Für mich ist das ein Angriffskrieg und eigentlich menschlich nicht zu verantworten.
Die katholische Soziallehre ist in diesem Punkt ja auch eindeutig. Wer angegriffen wird, darf sich verteidigen. Gebietet es sich, dass Kirchen sich auf die Seite der Opfer stellen, also Partei ergreifen für die Ukraine?
Auf jeden Fall. Wir haben ja auch eine Entwicklung hinter uns, gewissermaßen vom gerechten Krieg, der Vorstellung, dass es einen gerechten Krieg geben kann, zur Vorstellung von einem gerechten Frieden. Und da beziehen wir eindeutig die Position der Opfer.
Wie sehr besorgen Sie diese Drohung des russischen Diktators, sage ich mal, mit seinen Nuklearwaffen?
Ja, das ist, das geht mir schon auch nahe. Die Befürchtung, dass es dazu zu einer solchen Eskalation kommen kann, ist durchaus gegeben. Und ich muss sagen, ich bin ja 6 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und mir ist erst in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden, dass ich ein Nachkriegskind bin und noch geprägt durch den Krieg, den ich selber gar nicht erlebt habe. Und von daher löst dieser Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, in mir also auch innerlich Bewegung aus. Ich will nicht von Traumata sprechen, aber das ist nicht vergessen. Und den Eindruck habe ich eben auch von meiner Umgebung, dass bei vielen auf einmal diese Erinnerungen wieder hochkommen.
Zumal Sie als katholischer Priester in der DDR nun sicherlich nicht ein ganz großer Freund des Sowjetkommunismus waren und der KGB Agent Putin in der Nachbarschaft zeitweise weilte. Also das muss auch fast traumatisch sein.
Ja gut, ich habe damals Putin nicht kennengelernt.
Nein.
Aber ich muss sagen, ich habe ihn durchaus mal so im Abstand von 100 Metern schon gesehen. Im Rahmen des St. Petersburger Dialoges, wo es also am Rande dann immer auch Regierungstreffen gab. Aber ich werde an diese Zeiten tatsächlich erinnert und ich hatte gehofft, sie wären vorbei.
Zum Schluss, Ihre Hoffnung für die kommenden Wochen?
Ich hoffe, dass es möglichst schnell zu einem Waffenstillstand kommt, dass man an den Verhandlungstisch zurückkehrt und dass also dieser Krieg nicht weiter eskaliert und noch auf andere Gebiete übergreift. Und dass viele Menschen also Schutz finden und auch möglichst bald wieder in ihre Heimat zurückkehren können.
Gerhard Feige, Bischof von Magdeburg und Vorsitzender der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Vielen Dank für Ihre offenen, auch für Ihre persönlichen Worte und vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.